Wenn das Leben keine Vision hat, nach der man sich sehnt, dann gibt es auch kein Motiv, sich anzustrengen. One, two,
three, four. Nachgefragt und
nachgedacht.
Aktuelle Themen aus dem mentalen Blickwinkel. Wir sind
Johannes, Mentaltrainer und Coach, und
Markus, freier Redner und Moderator. Ja, herzlich willkommen zur letzten Folge Nachgefragt und Nachgedacht in 2024, unser sportlicher Jahresrückblick. Hallo Johannes, guten Morgen.
Hallo, auch von mir an alle zusammen. Ja. Ich freue mich, Jahresrückblick. Macht immer Spaß, das Jahr nochmal zu rekapitulieren, und ich habe einiges gefunden, was ich schon wieder längst vergessen hatte.
Das, ja, ging uns in der Vorbesprechung wo wir so überlegt haben, wie war das Jahr, was war da alles? Und wenn man dann mal so reinguckt, ja, waren doch einige sportliche Großereignisse sogar.
Ja, allerdings.
In Deutschland oder mit deutscher Beteiligung. Und von daher gibt es einiges zu berichten. Ja, und wir treffen uns jetzt heute einen Tag vor Weihnachten hier, frühmorgen. Und ja, man sieht es, glaube ich, noch an meiner, gut, dass wir keinen Videopodcast haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ganz gut, dass das nur eine Audiospur ist, kann
genau,
ich allen sagen.
Genau, weil für mich war es heute eine kurze Nacht, weil ich habe tatsächlich heute Nacht Sport geschaut.
Hast du es durchgezogen?
Ich habe es durchgezogen, habe bis 1.15 Uhr meinen Vikings die Daumen gehalten, und es hat sich gelohnt.
Hat sich auch gelohnt, oder?
Ja, genau, genau. Nachdem ja die Eagles leider verloren haben. War deine Nacht vielleicht ein bisschen auch unruhig, aber
Stimmt. Aus anderen Gründen.
Ach so.
Aus anderen Gründen. Okay. Aber ja, eben aus dem Grund, dass verloren ist halt. Ja. Das meine ich damit. Genau. Ja. Nee, aber da war auch wieder eine interessante Sache, die ich mir auch gedacht habe. In der Emotion sagst du, wie kannst du diesen Ball fallen lassen? Hm. Ja, also die haben 2 Minuten vor Schluss. Der Ersatz-Quarterback spielt einen super Pass, kurzen Pass, einfach nur um das nächste First Down zu bekommen, und dann kannst du die Uhr runterlaufen lassen, so ungefähr. Und der rutscht ihm einfach durch die Finger. Und hat in der Saison aber schon einhändig einen Touchdown gefangen und sonst irgendwas. Mhm. Und du denkst ja, du stehst davor und bist emotional und denkst ja, was machst du da? Und wenn man dann aber mal wieder ein bisschen Abstand gewinnt und sagt, ey, der fängt so viele Bälle. Mhm. Und das ist halt einfach eine super dumme Situation. Und dass dann daraus auch noch ein Touchdown von den Gegnern in der letzten Sekunde entsteht, liegt dann nicht nur an ihm, sondern da kann die Verteidigung auch das Feld vielleicht nochmal kurz 1,5 Minuten verteidigen.
Ja.
Aber so bewertet man leider immer diese Dinge so schnell und so emotional, ne?
Genau, genau. Und ja, Emotionen ist halt immer auch, das musst du auch wirklich im Griff haben. Und ich finde es immer extrem spannend, wenn man da eben so enge Kisten hat, war ja bei unserem Spiel gestern eben auch, was ja wirklich eng war. Es war ja, es hätte fast in die Overtime gehen können. Hm. Und ja, und dann wirft er halt dann in der letzten Minute, wo es drauf ankommt, noch eine Interception, und ja, dann war es das halt, ne? Also das ist mit Sicherheit ziemlich heftig, dann zu verarbeiten, sowas im Nachgang. Ich finde es dann immer krass oder positiv eigentlich, dass es bei der NFL ja so ist, dass du noch nicht mal eine ganze Woche Zeit hast zum Aufarbeiten. Ich glaube, das ist positiv wie negativ. Du musst da gleich wieder weiter, ne? Du musst abschalten, zack, weiter. Nächste Videos angucken, nächsten Gegner einstellen, und das, was jetzt passiert ist, ist, glaube ich, jetzt ein paar Stunden später einfach komplett weg.
Ja. Ja, das siehst du auch mitten im Spiel. Also die Eagles verlieren das gestern. Und ich glaube, die gegnerische Mannschaft hat 5 Turnovers gehabt. Hm. Also kann man jetzt sagen, wie können die Eagles das dann verlieren, wenn sie 5 Turnovers haben, Aber auch, dass der Quarterback macht halt einfach weiter, und mit 6 Sekunden auf der Uhr wirft er dann den entscheidenden Touchdown. Ja, ne? Also sich davon nicht unterkriegen zu lassen, und da gibt es eine ganz schöne Geschichte vom Eagles Quarterback aus letzter oder vorletzter Woche, die habe ich mir mal aufgeschrieben. Weil da habe ich mich gefragt, die haben immer wieder einen Spielzug gemacht, und der hat zu gar nichts geführt. Also 2 Yards. Maximum, ne? Nicht mal so, wo du sagst, okay, über 3 Versuche hast du trotzdem deine 10. Dann gab es danach aber in der Analyse so, dass er gesagt hat, ja, das ist für mich kein Problem, dass dieser Spielzug 3, 4, 5 Mal nicht funktioniert, weil aus jedem Spielzug lerne ich. Mhm. Ich lerne jedes Mal, der Verteidiger läuft bei der Bewegung dahin, der läuft dahin, die machen die Bewegung. Und am Ende muss ich nur auf den Zeitpunkt warten, bis ich den Spielzug wieder machen kann. Und dann kann ich genau, weiß ich genau, wo ich hinlaufen muss. Yeah. Oder wo ich hinpassen muss. Yeah. Also er sammelt einfach Informationen aus diesen Spielzügen und wartet dann auf die entscheidende Situation. Ne? Und das ist schon, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, die man hier gleich mitgeben kann. Weil wir reimen uns immer an diesen einen Fehler, der passiert quasi auf. Ne? Aber wenn man einfach sagt, ey, was will man das sagen?
Ja.
Was will mir das jetzt gerade sagen? Ist ja nicht nur im Sport, ist ja auch im Leben oder im Berufsleben so. Einfach mal überlegen, was will mir das sagen? Und dann, okay, die Situation ist jetzt gelaufen, ist vorbei, aber beim nächsten Mal.
Ja, wir hatten es gerade ja von Dieter Lange im Vorgespräch gehabt und da fällt mir das ein, der immer wieder von Erkenntnisgewinn spricht. Und das ist ja genau das Thema, es ist einfach ein weiterer Erkenntnisgewinn, aber es ist halt einfach sau schwer, ne? Also
absolut,
in jeder Situation, es ist wahnsinnig schwer, aber ja, der erste Tipp zum Mitnehmen. Aber lass uns doch mal reingucken ins Sportjahr. Ja. Los ging es ja schon relativ bald im Jahr und mit der Handball, mit den Handballern, Handball-EM. Mhm. Hier im eigenen Land war ja ein Mega-Ereignis, wurden ja Fußballtempel umgebaut, Eröffnungsspiel ich glaube über 40.000 Zuschauern. Also das hat man auch hinterher ja in den Interviews gehört, war eine wahnsinnige mentale Herausforderung. Die Jungs sind Profis, das ist klar, aber trotzdem ist es, glaube ich, nochmal ein Unterschied, A, klar, im eigenen Land zu spielen und dann auch noch vor so einer Kulisse, die einfach dreimal so groß ist, wie das, was du eigentlich gewöhnt bist.
Ja, absolut.
Und dafür ja gut abgeschnitten. Also natürlich ärgerlich, dann am Ende hinten raus nur in Anführungszeichen Vierter geworden. Aber wenn man da auch wieder guckt, wo kommt man her? Und wie hat so eine Kommentatorin so schön gesagt, im olympischen Jahr, da kommen wir gleich nochmal dazu, sieht man sich immer zweimal. Und tatsächlich haben die ja dann auch Italien und Frankreich dann bei Olympia dann tatsächlich ja nochmal getroffen. Also von daher.
Erkenntnisgewinn. Wo du gleich theoretisch darauf, oder werden sie mit Sicherheit auch, ne? Also, da sind wir im absoluten Profibereich, die gucken sich dann natürlich die Spiele nochmal an, aber da kannst du dann natürlich deine Schlüsse draus ziehen und ich glaube, das ist auch so eine wichtige Sache wieder für alle da draußen, nicht den Angstgegner aufbauen, nur weil ich jetzt 2, 3 Mal gegen ihn verloren habe, du hast Informationen gewonnen über diese Person und irgendwann musst du vielleicht nur deine Informationen zusammenkriegen. Aber ja, klar, es ist, es kann Fluch und Segen sein, vor so einer riesen Kulisse zu spielen. Mhm. Ne? Also es kann dich total beflügeln und super und mega sein, kann dich aber auch total erdrücken.
Mhm. Ne? Was sagen denn deine Darts-Kunden oder Mandanten da dazu, wenn, ich denke mir das auch, du spielst ja eigentlich das sehr viel für dich und dann gehst du irgendwie mal in so ein Turnier rein und vor allem gerade, wenn es ein größeres Turnier ist und auf einmal hast du da Zuschauer und so weiter, das ist ja auch so ein Sport, wo du dich wahnsinnig eigentlich im Tunnel befinden musst, wo du wahnsinnig konzentrieren musst. Wie geht ihr da um mit?
Ja, also wir thematisieren das auf jeden Fall vorher in den Gesprächen und da geht es dann vor allem darum, sich Routinen währenddessen aufzubauen und zu erarbeiten, an denen man sich entlanghangeln kann. Also viele meiner Spieler stehen jetzt vielleicht noch nicht auf der großen Bühne, aber spielen dann im Stream oder sowas oder wissen jetzt an Bord und da gucken halt am Bildschirm Leute zu. Mhm. Ne? Und auch das musst du erstmal verarbeiten können, wenn auf dich gerichtet eine Kamera vor dir ist. Ne? Ja. Wenn du nicht nur aufs Board guckst, sondern da weißt, da ist auch irgendwo noch eine Kamera. Aber klar, wenn du dann mal auf größeren Turnieren bist, kommst weiter und dann sind Zuschauer da und auch auf Regionaleren Turnieren werden mittlerweile so groß aufgebaut, dass es Bühnen gibt. Da geht es schon drum, halte ich an deinen Plan. Ne? Also meistens baust du so einen zeitlichen Plan auf. Was mache ich, bis ich die Darts rausgezogen habe? Was mache ich, wenn ich sie rausgezogen habe und der Gegner wirft? Was mache ich in den letzten Sekunden, bevor ich wieder ans Board gehe? Dass man da so klare Strukturen schafft. Ne? Mhm. Man hat vielleicht auch noch, um die andere Sportart zu gucken, Rafael Nadal als Beispiel, ob man ihn jetzt mehr verfolgt hat oder nicht. Man ist mit Sicherheit aufgefallen, dass der sich vor jedem Punkt erst die Unterhose zurechtgezogen hat, dann Schulter, dann einmal durchs Gesicht und währenddessen noch Balltopsen. Na, das ist einfach eine Sache, sich suchen, auf die ich mich konzentrieren kann, die ich machen kann, die mich so ein bisschen davon weglenkt und wegdrückt, was so im Außen, sage ich jetzt einfach mal, stattfindet. Egal, ob das jetzt Zuschauer sind, ob das eine Kamera ist oder was auch immer. Ne? Ja. Und beim Darts ist oft so, gerade auf großen Turnieren, neben dir, 2 Meter neben dir spielt der Nächste.
Mhm. Ja.
Also du hast so eine Reihe, da stehen 10 bis 20 Boards in einer Reihe. Mhm. Und wenn du da in der Mitte irgendwo spielst, dann siehst du auch mal ganz schnell im Augenwinkel noch 3 andere Boards und sowas. Ne?
Ja.
Das sind auch lauter Störfaktoren, die dich eben nicht ablenken sollten. Aber natürlich schwer auch wieder. Ne? Aber Vorbereitung ist da ein ganz wichtiges Stichwort, sich damit schon mal auseinanderzusetzen.
Ja, also Handball war ja so das erste große Ereignis, was wir dieses Jahr ja hatten. Dann ging es ja weiter. Mir fällt jetzt eigentlich als nächstes groß ein, was so das ganze Frühjahr so überlagert hat, Frühsommer überlagert hat, war ja dann, ging es ja auf das große Thema Olympia los.
Wenn mich nicht alles täuscht, jetzt muss ich kurz überlegen, EM, Fußball-EM.
Stimmt, die war sogar
war noch vorher. Noch, ne?
Die war
davor. Ja. Ich habe gerade das chronologisch nicht ganz auf die Reihe gekriegt, aber
richtig.
Fußball-EM natürlich auch noch wieder im eigenen Land.
Genau.
Ne? Also es war einiges los, muss ich sagen.
Ja.
Das, wie gesagt, als wir in der Rückblende waren, krass, das war ja auch noch so ungefähr.
Ja.
Ne? Und auch das, glaube ich, wieder ein voller Erfolg.
Ja.
Egal, ob man jetzt großer Fußballfan ist oder einfach jemand ist, der die internationalen Spiele verfolgt. Man verfolgt es vor allem dann mehr, wenn es nochmal im eigenen Land ist, glaube ich. Und ging ja auch wieder richtig tief, war wieder richtig gut mit auch wieder einem, wie man so schön sagt, Nailbiter dann am Ende, den du eigentlich hättest gewinnen
machen muss,
können, dürfen.
Ja.
Müssen, hast es eigentlich wahrscheinlich, warst halt abhängig von einer Entscheidung von außen.
Ja. Ja,
da sieht man, dass auch äußere Faktoren manchmal ein Spiel beeinflussen können, sehr beeinflussen können und du kannst aber nichts dagegen tun.
Mhm.
Ja, das hat, glaube ich, der Julian Nagelsmann, habe ich in irgendeinem Interview gesagt, wie er die Szene erlebt hat. Ich meine, ja, ich muss erstmal weitergucken. Ich kann ja nicht den Schiedsrichter sagen, wie er entscheiden muss. Der wird nicht anders entscheiden. Wir müssen die nächsten 5 bis 10 Minuten, die noch zu spielen waren, erstmal zu Ende bringen.
Genau.
Und brauche mich nicht auf das konzentrieren, was ich gerade nicht in der Hand habe.
Ja.
Das ist ärgerlich, aber da kann ich gerade nicht meine Konzentration drauflegen.
Exakt, und,
ja, war natürlich wahnsinnig, wahnsinnig bitter. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wieder eine Leistung, auf die man sehr, sehr stolz sein kann, vor allem was da aufgebaut wurde und nach den letzten Jahren im Fußball eher, ne, wo man
richtig
dann doch als Fußballfan etwas gelitten hat vielleicht nach dem WM-Sieg.
Ja,
und aber da ist ja auch, muss man sich selbst auch in der eigenen Nase fassen, es kann ja nicht immer so weitergehen.
Ja, sicherlich.
Und das ist ja vollkommen normal.
Naja, klar. Und die anderen trainieren ja auch. Ne?
Also es genau, ist ja, die anderen trainieren auch.
Ja.
Die deutsche Mannschaft hat sich verändert. Da sind viele raus. Mhm. Und dass du dann vielleicht erstmal 1-2 Jahre brauchst, um wieder das richtige Gefüge zu finden. Ne? Das ist ja... Ich habe mich selber auch erwischt gestern, als ich eben die Eagles geguckt habe. Ich war dann auch gefühlt wie emotional da drin in dem Spiel, ausgerechnet gegen die jetzt verloren und was ist, wenn jetzt und so weiter. Und da haben wir gedacht, ey, die haben gerade 10 Spiele in Folge gewonnen. Nur weil sie jetzt eins verlieren, male ich schon wieder den Teufel an die Wand. Ne? Also es passiert mir schon auch, wenn du so emotional in dieser Sache bist. Deswegen ist es manchmal so wichtig, so mal diesen Abstand davon selbst zu gewinnen, um nicht in dieser Emotion dann immer das nächste Hirngespinst sich aufzubauen.
Das stimmt, aber es bewegt halt wirklich Gemüter. Ich meine, Fußball ist da der, das ist ja auch, weil du die äußeren Einflüsse angesprochen hast. Ich meine, da die stehen halt nochmal unter einem ganz anderen Fokus auch. Ja, also wir reden ja auch immer von diesen 80 Millionen, also hier 80 Millionen in Bundestrainern. Oder muss man sich ja nur vorstellen, was es eine Diskussion gibt um die Trikotfarbe. Also und sowas geht ja auch nicht spurlos an einem vorbei. Also
haben wir damals auch, glaube ich, über den Ausrüster geredet, dass der ja auch bald wechselt zum Beispiel. Da siehst du, wie aufmerksam die Sportart ist.
Ja, ja, genau. Und da kann man Profi sein, wie man will. Das, ja, das beeinflusst einen natürlich. Trotzdem kriegt man das mit und will dann vielleicht gerade deswegen noch bessere Leistungen oder noch mehr abrufen. Aber irgendwo ist dann halt natürlich auch, kommt dann vielleicht die eine oder andere Blockade dann im Kopf, weil das einfach nicht mehr. Das Gefühl, ich muss da jetzt gewinnen, ich muss da jetzt denen zeigen, dass ich auch mit diesem Trikot gut spielen kann. Also, das ist halt dann brutal, ja.
Und Mario Götze hat es übrigens mal letztens, glaube ich, offen und ehrlich quasi zugegeben und gesagt, dass dieses WM-Tor, was er damals geschossen hat, eine zu große Bürde quasi für ihn war. Er war danach der neue Messi quasi von allen. Und das war ja schon immer das Jahrhunderttalent und so weiter. Und die Bürde war einfach zu groß. Das konnte er danach nicht mehr erfüllen quasi. Der Druck von außen wurde so, so groß, dass er nicht wusste, wie er den regulieren soll. Und vielleicht auch nochmal eine ganz gute Geschichte. Kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf, was Druck von außen mit einem Spieler machen kann und worauf man da echt achten sollte. Weil das, wir sehen immer, man bewertet immer schnell nach, ja, der spielt sein Hobby und verdient Millionen dabei. Genau. Ne? Aber ich glaube, wir machen uns keine Vorstellung, was es heißt, in der Öffentlichkeit zu stehen und jeden Schritt oder jede Bewegung am nächsten Tag beurteilt zu bekommen.
Quasi. Ja, und auch Bewegungen, die vielleicht gar nichts mit dem Sport zu tun haben. Also da ist
auch das, ja.
Ja, klar. Also das ist natürlich auch eine, ist absolut nachvollziehbar, wenn die auch ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit raushalten, möge man sich gar nicht vorstellen, was da sein würde, wenn jetzt auch noch, wenn es dann auch noch heißt, hier, der Sohn oder die Tochter hat sich in der Schule daneben benommen und das taucht dann auch noch irgendwo auf. Also das ist, das ist schon irre.
Aber, und die haben damit dann einfach gar nichts zu tun. Nee,
Die ganze Sache. Ja. Ja. Nee, das stimmt, das stimmt. Aber ja, auch das hat wieder waren doch einige, wobei ich glaube, also so ein bisschen hat er so diese Fußball Europameisterschaft und so weiter, dieses im eigenen, oder er hat auch dieser große Hype, so ein bisschen gefühlt ist es ein bisschen zurückgegangen, weil natürlich es immer Wahnsinns Ereignisse sind. Ich war da ein Spiel auch in Köln angeschaut, nicht im Stadion, aber war zu dem Zeitpunkt eben in Köln. Und es ist interessant, wie viel Fanmeilen es da in so Großstädten dann gibt und wie viele Leute da dann tatsächlich auch da sind und mitfiebern und machen. Also es ist schon ein irres Erlebnis, wenn man da mal mitschwimmen darf. Das schon auf jeden Fall. Ja, ja.
Und dann wird man irgendwie auch automatisch zum Fan der jeweiligen Sportart. Ne? Mhm. Also ich gucke zum Beispiel eigentlich nie Handball oder verfolge das nie. Aber bei so viel Stimmung wieder und Emotionen wieder mit reingepackt werden, wenn jetzt EM, WM oder sonstiges Großereignis ist, ist man da immer gleich mit drin. Und deswegen, glaube ich, nächstes Thema. Jetzt können wir auf dein Olympia gucken.
Ja.
Lieb ich total. Ich liebe es, Olympia zu gucken, weil du siehst so viele andere Sportarten mal, die sonst mehr unterm Radar fliegen, wenig Sendezeit einfach bekommen, wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und da wache ich eigentlich vormittags auf und mache einen Fernseher an und gucke, was läuft.
Ja, das stimmt. Und es kommen halt auch mal auch mal ja, Sportarten, die man so halt überhaupt nicht sieht. Ja, also ja.
Jetzt, Breakdancen.
Breakdancen im, ja, oder im Winter Snowboard oder ja, also so BMX fahren, solche ja. Sachen, die ja mittlerweile
Klettern,
olympisch, olympisch sind. Ja. Das ist schon mal cool zu sehen. Da finde ich es immer manchmal ist schade, dass das so wenig Raum bekommt. Also da würde ich mir oftmals wünschen, die Sportarten, die man eh sehr viel sieht, dass man die einfach kürzer dann hat. Aber klar, das sind natürlich die Quotenbringer. Ja, und interessant fällt mir jetzt gerade ein, dass ich habe gerade erzählt von dem Erlebnis in Köln. Und just an dem Tag hatte ich tatsächlich auch einen Vortrag von einem Olympiamedaillengewinner. Ich hatte da das Glück, Fabian Hambüchen zu treffen, der mal von seinen Erlebnissen sportlich erzählt hat. Und der hat eben auch viel von Olympia erzählt. Er hat ja da ein Wahnsinns Auf und Ab auch erlebt. Also er hat ja Olympia dann auch das erste Mal richtig ja, versagt, hat es nicht geschafft, dann die Medaille zu holen, ist da in ein tiefes Loch gefallen und musste sich da wieder rausschaffen. Und ja, also Olympia immer eine Riesenherausforderung. Da fällt mir ein, das war so, ich habe jetzt schon von unserer Firma, für die ich ja arbeite, die hat sehr viele Sportler als, ja, als Markenbotschafter nennen wir es. Und die erzählen eigentlich immer vom Gleichen. Also egal, ob das ein Fabian Hambüchen ist, ob das eine Britta Heinemann ist, die erzählen immer davon, dass Olympia für sie so das riesengroße Ding ist. Mhm. Also das ist so von klein auf, wenn die anfangen zu trainieren, die nehmen sich nicht vor, irgendwann will ich mal Weltmeister werden. Nee, die nehmen sich tatsächlich vor, ich möchte eine olympische Goldmedaille haben. Wie schätzt du das ein? Ist das so ein, du beobachtest ja doch mehr Sportevents, was unterscheidet jetzt Olympia von jetzt dann Leichtathletik oder Turn-WM oder auch einer Fußball-WM?
Ja, es ist halt, es sind mehrere Faktoren, glaube ich. Also das eine ist natürlich diese unglaubliche Aufmerksamkeit auf der ganzen Welt. Ne? Ja. Also das, wenn du da jetzt Leichtathlet oder ein anderer Sportler bist, in einer, ich will nicht sagen Randsportart, aber für den TV vielleicht Randsportart, ne? Dann kriegst du da gar nicht so viel mit als jemand, der nicht in der Szene drin ist. Aber wenn das bei Olympia passiert, dann kriegst du das mit. Du kriegst mit, wer im Pistole-Schießen in deinem Land Gold oder Silber hatte, wenn da einer Gold oder Silber hatte. Und das würdest du übers Jahr nicht mitkriegen, was der auf 10 Meter Pistole-Schießen macht. Das, ne? Stimmt, das habe ich zum ersten Mal da im Fernsehen gesehen. Ne? Also du hast einfach schon mal, du weißt, die Augen gucken auf mich. So das eine. Und dann ist es einfach nur alle 4 Jahre. Und dass man sich das mental mal vorstellt, du trainierst 4 Jahre, das habe ich ja letztes Mal gehabt, Usain Bolt. Ich trainiere 4 Jahre, um 9,5 Sekunden zu laufen. Ne? Also du trainierst 4 Jahre auf ein Ereignis hin. Und auf der einen Seite, genau dann an diesem einen Tag oder an dieser einen Woche, da muss es passen. Sowohl körperlich, darfst du kein Virus einfangen, darfst nicht auf einmal krank werden. Du musst von der Muskulatur her genau perfekt vorbereitet sein, perfekt aufgebaut, aber auch mit dem richtigen Regenerationsmuster, dass du an dem Tag eben topfit bist und gleichzeitig mental. Wir haben vorhin über die 40.000 Leute gesprochen. Du gehst da in ein Stadion rein, 80.000 Zuschauer sind auf einmal im Leichtathletikstadion. Wann sind 80.000 Zuschauer im Leichtathletikstadion und zig Millionen von dem Bildschirm. Und das musst du verarbeiten können, dass dann dein Name gerufen wird und du winkst, die Leute dir zuschauen und dann muss halt jeder Schritt sitzen, muss in Anführungszeichen, ne? Für dich selber sagst du dir, dass das so sein muss. Und der andere Aspekt ist, dadurch, dass es nur alle 4 Jahre stattfindet, bin ich denn in 4 Jahren nochmal dabei? Kriege ich in 4 Jahren nochmal die Chance? Erstens musst du dich ja teilweise qualifizieren, also auch ausgewählt werden für das olympische Team. Das ist der erste Faktor. Und dann aber, wenn ich jetzt vielleicht schon 28 bin, weiß ich nicht, ob ich mit 32 nochmal die nächste Chance bekomme.
Das stimmt. Ne? Ja.
Und so sind die Chancen auf eine Medaille natürlich viel, viel mehr beschränkt. Mhm. Wenn du Glück hast, hast du eine Karriere, wo du 3 bis 4 Mal bei Olympia dabei bist.
Ja.
Wenn du das hast, dann hast du aber 12 oder 16 Weltmeisterschaften.
Mhm.
Ne? Also du hast ja ganz anderes Intervall, um auch Leistung abzurufen. Jetzt gerade Darts WM sind schon 8 bis 10 Gesetzte rausgeflogen.
Mhm.
Na, das ist Mist und Scheiße für den. Aber der weiß, nächstes Jahr fahre ich wieder hin.
Ja.
Ne? Aber wenn, sage ich mal jetzt, wenn ich sonst irgendwas passiert. Aber Olympia ist dann doch einfach nochmal durch diesen nur 4-Jahres-Rhythmus eine ganz andere, wohl körperliche als auch mentale Herausforderung. Und ich glaube, deswegen sagen viele, viele von den großen Sportlern, und so sagt auch Alexander Zverev, die olympische Goldmedaille ist bisher mein größter Erfolg.
Mhm.
Bei allen anderen Turnieren, die er gewonnen hat.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der Schlüssel, diese Atmosphäre, die außenrum ist. Also das war, ich hatte jetzt letzte Woche, der nächste Pattenbotschafter, Wojtek Zücksch, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. man kennt den kaum, aber es ist der erfolgreichste deutsche Paraleichtathlet, den wir hatten. Und der hat 2004 in Athen zum ersten Mal angetreten. Und der hatte ein Jahr vorher, auf dem Weg zur Profifußballkarriere, seinen Unterschenkel verloren, also Bein am Knie.
Mhm.
Und für ihn war eine Welt zusammengebrochen. Er hat gesagt, also mein Ziel war es gar nicht jetzt auf dem Platz. Ich kann Fußball spielen und das ist alles toll, aber er wollte einmal in so ein großes Stadion einlaufen und alle jubeln.
Mhm.
Und nach diesem Rückschlag, der auch ja, mit Selbstmordgedanken und alles einherging, weil er eben nicht mehr Karriere fortsetzen konnte, hat er dann mit seinem Therapeuten herausgearbeitet, warum willst du denn oder warum wolltest du Profi werden? Und dann hat er ihm ein Tape vorgespielt von den Paralympischen Spielen und hat gesehen, wie eben das, was du angesprochen hast, Leichtathleten dort einmarschieren unter dem Jubel von mehreren 10.000 Leuten. Und dann hat den Schalter umgelegt und gesagt, da will ich hin. Wann sind die nächsten Olympischen Spiele? Da will ich hin. So,
und da siehst du genau das, was ich im Einstiegszitat hatte. Mhm. Ne? Wenn das Leben keine Vision hat, dann gibt es auch kein Motiv, sich anzustrengen.
Ja. Ne? Ja.
Und da, die haben quasi ein neues Ziel, ein neues Motiv, warum soll ich mich nochmal anstrengen, rausgearbeitet und dann entsteht sowas daraus.
Ja, ja, ja.
Und du, wenn du ja so auch beschreibst, am Ende rettet es ja zum Teil auch das Leben.
Ja, ja, tatsächlich. Ne?
Also die kann man sich ja gut vorstellen. Also ich möchte mir nicht vorstellen, wie es für mich wäre, wenn ich das Ziel habe oder in Aussicht stehen habe, Profisportler zu werden oder irgendwas, wo ich meinen Körper für brauche. Und dann funktioniert der Körper einfach nicht mehr, weil ich eine Amputation habe. Da bricht ja das Kartenhaus zusammen.
Ja.
Ne? Ich benutze in meinen Coachings immer das Bild des Kartenhauses und so dein Körper ist ja eine Karte, die ist unten in der Mitte.
Ja.
Und wenn du die ziehst, dann bricht ja alles zusammen.
Genau.
Na, und so musst du eigentlich dich eher auf die Karten oben fixieren und die unten, das sind aber deine festen Pfeiler.
Mhm.
Ja, und ansonsten ist das alles sehr, sehr wackelig.
Ja, ja, das stimmt, ja. Ja, und so waren die Olympischen Spiele wieder eigentlich schon ein großer Erfolg, war ja auch medial vorher schon sehr aufgeladen. Ich erinnere mich über die Diskussion der Schwimmer in der Seine, man gesagt hat, oh, die Seine ist zu dreckig und die werden alle krank und so weiter. Dann hat man für, ich glaube, 1 Milliarde Euro versucht, die Seine sauber zu bekommen, was wohl auch einigermaßen gut funktioniert hat, sind ja sogar unsere Triathleten dann auch Olympiamedaillengewinner geworden, die mussten ja auch in der Seine schwimmen, also ja, für die Würzburger Freiwasserschwimmerin, die hat ja tatsächlich über das Wasser dann Probleme bekommen, aber also ich fand wirklich, so was man jetzt im Nachhinein, wenn man sich die Bilder auch nochmal anguckt, wirklich sehr, sehr schöne Spiele und sehr
Wunderschön ausgerichtet.
Toll ausgerichtet, weil mitten in der Stadt.
Paris, ne?
Ja, also ja, nicht, genau. Wirklich nicht so irgendwie am Rand, sondern also da auch diese, was Skateboard, glaube ich, am Place de la Concorde, also mitten drin, so eine Halfpipe einfach und mal
reiten,
aufgebaut.
Reiten in Versailles, ne?
Reiten also, auf dem, ja, im Schlosspark
ja Bilder,
von Versailles.
Das war ja
richtig geil. Ja.
Beachvolleyball unterm Eiffelturm, also das waren ja gigantische Kulissen und Bilder, und da muss man schon sagen, Hammer-Event.
Ja.
Ne? Und auch wieder eine Sache, warum für Sportler Olympia so besonders ist. Ne? Also wenn du auf einmal Beachvolleyball unterm Eiffelturm spielst oder die Reiter im Schlosspark von Versailles reiten, glaube ich, das ist nochmal was anderes wie, ich sei vorbildlich zwar überspitzt, auf einem anderen Acker.
Ja, genau. Ja, ist ja tatsächlich so, ist ja so. Aber ja, also von daher echt toll, und ich bin mal gespannt, vielleicht klappt es ja auch mal wieder mit einer deutschen Bewerbung. Ist natürlich ein Haufen Geld, der da investiert werden muss, aber ich glaube, sowas, ich glaube, die Leute, die dabei waren, würden sagen, ey, das war ein Hammer-Event, wo ich mich mein Leben lang noch dran erinnern werde. Ich war dabei, ne? Also so wie auch unsere Folge heißt, dabei sein ist alles. Ja, da kann man dann sagen,
absolut.
Ich war dabei.
Absolut.
Egal, ob als Zuschauer oder als als Teilnehmer.
Ja. Einen habe ich mir da rausgepickt, weil wir eh gerade bei der Leichtathletik und Olympia sind. Er hat olympisches Silber geholt, der Leo Neugebauer, deutscher Zehnkämpfer. Hat nicht ganz zu Gold gereicht, was man ihm durchaus auch zugetraut hätte, aber er ist im vergangenen Jahr College-Leichtathlet des Jahres geworden. Es lebt ja in Amerika, und diese Auszeichnung ist noch keinem deutschen Leichtathleten zuteil geworden, so wie ich das gesehen habe, und eben auch erreicht mit einem deutschen Rekord, den er aufgestellt hat, von 8.961 Punkte. Um das mal einzuordnen, es gab nur 4 Athleten bisher überhaupt, die die 9000er-Marke geknackt haben. Also da war er ganz, ganz knapp dran. Silber, wie gesagt, in Paris trotzdem eben auch geholt und dann noch diese Auszeichnung bekommen. Also auch ein Highlight dieses Jahr, glaube ich.
Das stimmt. Ja, wie ging es weiter im Sportjahr? Dann kam ja irgendwie, Sommer wird ja immer ein bisschen ruhiger. Natürlich beginnt dann irgendwann die Bundesliga-Saison wieder. Und jetzt sind wir ja schon eigentlich mitten in der Wintersaison, ne?
Ja, ich meine, du hast vollkommen recht. Es kommt dann halt, es geht dann fast ein bisschen unter. Die normalen Groß-Events, die US Open im Tennis zum Beispiel, ne, wurde dadurch, dass sie jedes Jahr stattfinden, nicht mehr ganz so hingeguckt wird, gewinnt Jannik Sinner. Wenig überraschend, sage ich mal. Nummer 1 der Welt hatten wir letztes Jahr, letzte Woche, letzten Monat. Jetzt habe ich es. Leicht makaber angehaucht für manche, weil er in dem Jahr auch Dopings überführt wurde, aber keine Sperre erhalten hatte. Andere Spieler erhalten Sperren. Ich habe mich damals nicht eingelesen in die Thematik, warum das jetzt nicht. Bei manchen hat es, wie gesagt, ein Geschmäckle gehabt, wie man so schön sagt. Ansonsten, ich glaube, die typischen Großereignisse, die brauchen wir jetzt nicht alle einzeln durchgehen. Das machen, glaube ich, ganz viele andere Podcasts, die sich da auf einzelne Events spezialisieren. Mir ist einer noch, habe ich mir noch aufgeschrieben, weil unser Vater mir den geschickt hat. Ich bin nämlich gar nicht drauf aufmerksam geworden. Und zwar haben wir wieder einen deutschen Ironman gehabt. Jetzt fällt mir doch gerade der Name nicht ein. Wie heißt er denn? Das? Patrick Lange. So, Dankeschön. Patrick Lange. Und zwar zum dritten Mal, wenn mich nicht alles täuscht, in Rekordzeit von 7 Stunden 35 Minuten. Mit 38 Jahren. Das muss man sich auch mal vorstellen. Er hat selber gesagt, ich habe ein Interview von ihm gehört, er ist da, die meisten Athleten sind mit Abstand jünger als er, und er hat in dem Interview auch gesagt, hört nicht auf, nächstes Jahr trete ich natürlich wieder an. Und Ironman ist natürlich weil wir vorhin kurz über Triathlon gesprochen haben, ist natürlich auch eine Disziplin, da wirst du schlecht im Alter besser. glaube ich. Ne? Darts ist eine Sportart, die kannst du bis ins höhere Alter spielen, aber da irgendwo mal, denkt man eigentlich, macht der Körper zu oder wird schwächer, aber er beweist eines Besseren. Man muss nur seinen Plan haben. Und eine schöne Story daraus war, was auch ganz interessant für alle da draußen, glaube ich, wieder ist, die haben ja die Disziplinen Schwimmen, dann gehen sie aufs Rad und dann müssen sie noch einen Marathon laufen. Und während er auf dem Rad war, war er weit hinten, weit abgeschlagen. Und er hat selber gesagt, manchmal wird man dann hektisch, wird unruhig und tritt halt mehr in die Pedale, weil man nach vorne guckt, um aufzuschließen. Aber er hat sich nur an seiner Wattzahl orientiert. Wie gesagt, es wird ja in Watt gemessen, wie er da reintritt quasi. Und da war er genau in dem Plan, den sie erstellt haben. Er wusste im Laufen, das ist eh mein Ding. Fahrradfahren ist gar nicht meine Disziplin, in der ich quasi aufholen muss. Hier schaue ich, dass ich in meinem Plan bleibe. Und am Ende ging dann der gesamte Plan auch auf. Also du das in Kauf nehmen. Zu dem Zeitpunkt bin ich hinten, aber ich habe noch 3, 3,5 Stunden vor mir und meine Lieblingsdisziplin kommt. Das ist halt das Wichtige an einem Plan, warum es so wichtig ist, als Sportler mental einen Plan dabei zu haben. Dass man eben nicht dann in Hektik verfällt und was macht, was Wildes macht, was man sonst vielleicht nicht machen würde.
Ja, ja, ich glaube auch gerade diese Ironman-Sachen, die sind ja tatsächlich, man meint immer, das ist so körperlich, natürlich ist es körperlich eine Wahnsinnssache, also auch wenn du besser trainiert bist wie ich, also ich glaube, wir beide würden kein Ironman jetzt aus dem Stand hinbekommen, ne? Also niemals, aber diese mentale Komponente ist natürlich ein riesen Ding. Also ich habe einen guten Freund, der ist Ironman schon gelaufen, hier in Bad Kissingen, der war rot schon mit dabei, auch schon älter, der ist jetzt mittlerweile 50 und ja, für den, der hat es auch immer berichtet, als er da noch wirklich aktiv war, da kommt es dann irgendwann tatsächlich auf den Willen drauf an. Ja, also diesen Willen, das durchzuhalten, das zu tun, sich da frei zu machen, weil irgendwann tut was weh, das ist ganz klar. Und das dann wegzufokussieren, zu sagen, ich bleib da dran, oder so wie er das jetzt, wie du das berichtet hast, jetzt dann nur stoisch auf die Wattzahl zu schauen. Genau. Und sagen, alles andere ist jetzt vollkommen egal, ich setze da nur da dran und ja, jeder hat so seine Lieblingsdisziplin. Beim Oliver ist es, meine ich, das Schwimmen gewesen. Und ja, das da dran sich dann aufzuziehen, zu sagen, ey, ich habe schon, entweder ich bin schon gut geschwommen oder ich muss jetzt noch laufen und dann wäre ich, das ist meine super Disziplin, ja, da dran das dann festzumachen, ja. Aber natürlich, toll, also ja, aber auch das sieht man, ne? Leider solche Sachen gehen dann im Jahresverlauf ein bisschen unter. Gerade gesagt hast von Randsportarten und jetzt ist ja Ironman oder ja gar nicht so eine Randsportart. Also sieht man ja, wie viele Leute das machen. Ja,
auch der Hawaii Ironman, ne? Also der Ironman, wenn du so willst. Ne? Wie gesagt, ist bei mir völlig untergegangen, obwohl ich eigentlich doch ab und zu mal ein bisschen Sport interessiert bin, aber unser Papa hat aufgepasst.
Ja, ist sowieso, also er ist ja sowieso einer, der unheimlich viel am Fernsehen verfolgt, der bestimmt auch jetzt auch wieder Pius Paschke angefeuert hat, der jetzt in
Weltcup-Sieg.
Genau. Ich habe ihn nur genannt beim letzten Mal, glaube ich, ne? Ja.
Genannt, beim letzten Mal und habe ich mir auch direkt aufgeschrieben, 8.12. dritter Weltcup-Sieg.
Genau. Also
auch, im sechsten Springen.
Ja, auch da sind wir wieder gut dabei. Bin gespannt. Die großen Weltcups, die beginnen ja dann erst im neuen Jahr.
Oder jetzt übers Jahr, oder? Die Vier-Schanzentournee, Jahreswechsel, oder?
Diese guten, ich sag mal, nennen wir mal mit deutscher Beteiligung guten Sportarten wie Rodeln oder Bobfahren und so weiter, da ist ja dieses Jahr auch extrem gut gestartet, fällt mir übrigens gerade ein, dass wir auch im Bob und im, wie nennt sich das, wenn sie mit Gesicht vorne ran den Eiskanal, Skeleton. Mhm. Genau, fantastische Leistungen, die da abgerufen werden, immer auch sehr, sehr, sehr spannend. Ja, und da geht's jetzt wieder rein in diese Saison. Ja.
Wie genau, war aktuell laufen tut die Darts-WM?
Genau, das wollte ich jetzt gerade. Genau, da wollte ich jetzt gerade drauf hin. Wie läuft gerade, weil du hast ja das letzte Mal auch.
Genau, schon aktuell drauf. Läuft die Darts-WM. Ich glaube, das größte Event im Darts natürlich. Aber ich glaube auch, erlangt immer mehr mediale Aufmerksamkeit, glaube ich. Gerade so dieses eine Event, was jetzt hier so am Ende des Jahres immer stattfindet. Natürlich ein schöner Zeitpunkt, weil viele jetzt langsam das Jahr ausklingen lassen und dann das mal gucken, quasi, weil sie mehr Zeit haben. Es läuft wieder erstaunlich, sag ich mal. Viele Gesetze, habe ich vorhin gesagt, sind schon rausgeflogen. Gestern Abend habe ich ganz kurz geguckt und einer, der als Top-Favorit gehandelt wurde, verliert sein Auftaktspiel. Glatt in drei Sätzen. Weiß jetzt nicht, woran es da gelegen hat. Ich habe, wie gesagt, nur das Ende verfolgt. Martin Schindler habe ich gestern nicht gesehen, gemerkt, war eigentlich unser bester Deutscher. Top-Jahr gespielt, war ja auch schon mentaler Held bei uns. Auch Auftaktspiel verloren. Viele aber ihn bis Viertelfinale, Schindler kann bis ins Halbfinale. Ich kenne ihn nicht, ich weiß es nicht, aber auch das kann natürlich manchmal zu viel sein, was dann immer von allen kommt. Ich bin immer ein Freund davon, lass die Leute noch mal spielen. Gabriel Clemens auch Auftaktspiel verloren, eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Gegner spielt über seine Verhältnisse, kommt dann genau zwei Sachen aufeinander zu. Also es ist ein bisschen, sind schon einige Underdogs auch, die die WM wieder für sich nutzen, wo man auch den Aspekt hat, dass manche vorhin gesagt haben, es ist schwer, diese Bühnenerfahrung, die kannst du dir eigentlich nicht erkaufen oder so, ne? Aber manche können das auch als Motivation nutzen und sind dann so beflügelt, dass sie da vielleicht über ihre Verhältnisse spielen. Und das Jahr hat ja ganz, ganz viele unterschiedliche Turniersieger gehabt. Und ich glaube, auch das setzt sich bei Spielern, die ein bisschen weiter hinten gerankt sind, einfach auch jetzt in der WM durch, dass sie die Top 10 oder Top 16, Top 20 nicht mehr als unbesiegbar sehen. Manchmal muss ja nur der mentale Groschen fallen. Ah, der hat den geschlagen, dann kann ich das vielleicht auch. Und wenn einer als aber unbesiegbar gilt, ich glaube, da gibt es mit Luke Littler und Luke Humphreys eben zwei Spieler, wo die noch diese Aura haben, die auf die Bühne gehen, wo der Gegner auch sagt, Hilfe, weiß ich nicht, die dann mit dieser Aura spielen können. Aber alle anderen müssen sich, glaube ich, echt in Acht nehmen. Also es ist ganz, ganz schwer jetzt vorherzusagen, bis auf Luke Littler und Luke Humphreys. Ich habe, weil wir gerade darüber reden, mir gedacht, wir haben ja immer unseren mentalen Held des Monats. Ich habe einen mentalen Fail mal vorbereitet, mal etwas, was völlig in die Hose ging. Und das war nach der Niederlage von Gabriel Clemens, hat Gabriel Clemens auf seinem Instagram-Account gepostet, dass das alles nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat und er selbst am meisten enttäuscht ist. Und er ist aber traurig und unfassbar findet, wie viele Hasskommentare, Beleidigungen und noch Schlimmeres er im Nachgang in den letzten paar Stunden erhalten hat. Und ich glaube, das haben schon viele thematisiert, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug thematisieren. Das ist halt einfach ganz großer Mist. Ja. Also es ist, natürlich ist man emotional angefixt und möchte, dass die Deutschen weiterkommen, aber man darf auch nicht draufhauen. Nee, das sind alles Menschen und wir kennen die Menschen ja gar nicht. Also wir wissen ja gar nicht, was da die Hintergründe sind, dass es jetzt nicht zu einer Superleistung geführt hat. Und ich glaube, keiner der Sportler steht da oben und denkt sich, heute verliere ich mal. Nee, oder, und dann ja, kann er ganz bestimmt nicht, ne, und dann kann er ganz bestimmt nicht von irgendeinem Hans-Dampf noch gebrauchen. Ich will gar nichts dazu sagen, ja, also gar kein Beispiel nennen, also irgendein Kommentar noch dazu. Das führt ja auch nicht dazu, dass so ein Spieler beim nächsten Mal sich denkt, ah, okay, jetzt war ein paar Prozent mehr. Jetzt werfe ich die Pfeile besser. Oder ein anderer Sportler, jetzt renne ich halt schneller, damit ich nicht wieder so einen Kommentar bekomme. Also das führt in den seltensten Fällen dazu. Das ist nur Druck, Druck, Druck. Und leider auch häufig ein Thema, was ich in meinen Coachings habe, wo ich mir manchmal denke, wir könnten uns viel besser auf den Sportler fixieren, wenn wir uns nicht so sehr über die Themen von außen unterhalten müssen. Und ich glaube, da kann jeder einfach selber mal vor seinem eigenen Haus kehren, wann man vielleicht aus der Emotion heraus was sagt, was posten möchte und es dann vielleicht einfach lässt.
Ja, man, so wie du vorhin eingangs, da kommen wir wieder zurück, so langsam zum Ende auch. Und es schließt sich jetzt der Kreis, wie du am Eingang ja auch gesagt hast, du warst auch mental angefasst, jetzt, wie du jetzt gesagt hast, wie die Eagles dann den, ja, so blöd eigentlich, wie kann er den Ball fallen lassen? Aber ich meine, das kannst du auf deiner Couch den Fernseher anschreien. Aber das dann
in ich die weiß Tasten, ja nicht, ob ich ihn gefangen hätte.
Genau, und das in die Tasten zu hauen, um dann zu sagen, was bist du denn für ein also das geht halt einfach nicht, ja.
Das
also,
ist einfach, man muss sich einfach selber, kannst du selber den Ball fangen, kannst du selber den Dart werfen, kannst du das, was der da macht, besser?
Ja.
Dann hast du vielleicht die Möglichkeit, einen Kommentar dazu abzugeben, aber selbst dann keinen, der eine Wertung drin hat. So, nee, also, was bist du für ein, wie du es gerade gesagt hast.
Bei den bekannten Feedback-Regeln, Feedback muss positiv sein und muss einen umsetzbaren Wert drin haben, sonst ist es kein anständiges Feedback. Ne? Also,
ja. Ich habe ein schönes Zitat von einem, weil ich auch was dazu gepostet habe, ein schönes Zitat von jemandem bekommen, nimm Kritik nur von Menschen an, die du auch im Rat fragen würdest.
Ja.
Also im Umgang mit, wenn mir sowas passiert. Mhm. Also wenn ich da irgendwelche Kommentare oder sonst irgendwas bekomme, solange die Person mich nicht kennt, ist es eigentlich völlig wurscht. Ja. Es ist aber schwer. Aber ich weiß, dass es eben schwer ist und deswegen wollte ich sie ja mal ansprechen.
Ja, sehr gut. Um aber wieder positiv aus diesem Podcast zu verabschieden, hast du einen mentalen Held des Jahres? Wenn ja.
Des Jahres, ja, habe ich.
Na dann.
Ich habe es groß gemacht.
Unser Held des Monats.
Natürlich unser Held des Monats, aber da das ein Jahresrückblick ist, ist es gleichzeitig der Held des Jahres.
Genau, und da, wir haben es das letzte Mal viel zu wenig thematisiert, aber deswegen habe ich ihn mir aufgehoben. Das ist in meinen Augen Rafael Nadal, der nach über 20 Jahren seine überaus erfolgreiche Karriere dann doch beendet hat. Und da bricht ein riesiger Brocken weg in der Tennisszene, in der Tenniswelt. Ein riesiger Sportler geht, der aber auch über seine Sportart hinaus inspiriert hat. Und von daher ist diese Legacy, wie man so schön sagt, Rafael Nadal für mich der mentale Held des Jahres. Diesmal nicht aufgrund eines besonderen Erfolgs, sondern einfach aufgrund seiner Karriere.
Ja, hat er sich sicherlich verdient. Eigentlich ist es ein Name wie viele, viele große und der ist ja mit Sicherheit an keinem vorbeigegangen. Also
und du kennst auch keine Eskapade von ihm. Nee. Ne? Muss man auch mal sagen, es ist einfach auch ein Sportler, von dem du nichts kennst. Da kennst du eher von Mallorca, ist abgesoffen.
Ja.
Und er hat bei den Nachbarn die Garage mit freigeschaufelt.
Ja, genau. Ne?
Von daher ein sehr, sehr würdiger mentaler Held, würde ich sagen.
Absolut. Absolut. Ja, und damit neigt sich das Jahr dem Ende. Wenn ihr das hört, dann ist es ja schon der zweite Weihnachtsfeiertag. Und Genau. Ja, insofern nur ein paar Tage noch, Jahr 2024. Wir freuen uns auf das Sportjahr 2025. Ich denke, das
auf jeden Fall.
Geht auf jeden Fall wieder gut weiter. Es wird einiges zu berichten geben. Auch da.
Wir werden einen neuen Darts-Weltmeister haben.
Genau,
im Januar.
Wir werden mal schauen, was dann der Januar gebracht hat. Vielleicht haben wir da auch wieder ein bisschen Wintersport dabei. Wir haben auf jeden Fall Dart dabei, wie du schon gesagt hast, weil dann die Dart-WM ja vorbei ist. Und ja, und dann gucken wir mal, wo uns das Sportjahr 2025 dann so hin
ja, was das
treibt. Jetzt und wie gesagt, wir sind immer offen für eure Kommentare beziehungsweise auch eure Anregungen, wenn euch irgendwas besonders aufgefallen ist, wo ihr sagt, ey, das war ein besonders tolles Erlebnis, so wie es jetzt auch gerade eben war, dass eben unser Papa gesagt hat, hier Ironman-Gewinner,
ja.
Schaut euch den nochmal an und dann bist du ja auch sofort dabei und schaust du nochmal ein Interview und so weiter,
genau.
Recherchierst ja da direkt. Also spart nicht und schickt uns da gerne was rein. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank für die Vielzahl der Hörer, die uns dieses Jahr begleitet haben. Und ich freue mich auf ein neues Jahr. Und wie immer, lieber Johannes, gebe ich dir das letzte Wort.
Auch ich möchte einfach Danke sagen. Ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Umstellung auch für uns, aber auch für euch da draußen. Wir sehen es an den Zahlen, die uns verfolgen, die uns hören, dass wir jetzt uns einfach auf das Thema Sport fokussieren und das werden wir, wie Markus gesagt hat, im nächsten Jahr auch machen. Ich freue mich auf alle Highlights, auf alle Zuschriften, die wir dann hier wieder besprechen können und wünsche jetzt einfach eine besinnliche Zeit und einen guten Beschluss im des Jahres 2024. Freue mich auf nächstes Jahr. Ciao. 1, 2, 3.